Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass du heute dabei bist. Ich durfte noch einmal zu Gast sein im Podcast Hochsensibel und Achtsam von meiner Kollegin Henrike Heyer. Wir haben uns unterhalten noch einmal ganz speziell über den weiblichen Aspekt unserer Themenwelten. Hochsensitivität, Hochbegabung und vieles, was damit zusammenhängt. Dabei haben wir vor allen Dingen auch eine historische und generationsübergreifende Perspektive eingenommen. Wir haben unsere Gedanken ausgetauscht, dass was wir zum aktuellen Stand zentral und entscheidend finden, aufzugreifen und was es perspektivisch bedeutet, sich mit diesen Themen als Frau auseinanderzusetzen. Und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören, entweder hier bei mir oder drüben bei Henrike. Und natürlich freuen wir uns auch über dein Feedback, Kommentare und entsprechende Reaktionen. Viel Spaß!
Ja, hi, liebe Britta. Schön, dass wir uns hier heute zusammenfinden zu diesem Gespräch und wir eintauchen werden in das Thema des Frauseins und Weiblichkeit und das Ganze auch im Zusammenhang mit Begabung. Und ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und dass wir diesem Thema hiermit Raum geben. Und ja, vielleicht beginnen wir damit, dass du ein paar Sätze zu dir sagst.
Hallo, liebe Henrike. Schön, dass ich nochmal hier bei dir sein darf und du bei mir, dass wir uns einfach nochmal austauschen. Wir haben ja gerade schon irgendwie gefühlt eine halbe Stunde Vorgespräch gehabt, wo wir am Ende sagten, haben wir jetzt eigentlich schon auf Aufnahme gedrückt, weil wir irgendwie schon so ins Thema auch gekommen sind und haben auch nochmal betont, wie schön es eben ist, sich mit, ich will jetzt gar nicht sagen unterschiedlichen Perspektiven, aber einfach mit so einer ganzheitlichen Sicht einem Thema zuzuwenden. Ne? Also sei es jetzt irgendwie so dieser Expertenstatus oder Erfahrungswissen und dass wir einfach im Gespräch so ein bisschen den Anspruch oder den Wunsch haben, so eine möglichst holistische, ganzheitliche Sicht irgendwie einzunehmen. Das finde ich im Austausch mit dir immer total bereichernd. Und ich glaube, die meisten, die hier zuhören, die kennen uns beide irgendwie. Also ich habe zumindest inzwischen schon mit vielen Klientinnen, aber auch Followern Kontakt, die irgendwie sagen, aus dem einen Podcast ziehe ich das eine, aus dem anderen das andere. Und aber klar, ich stelle mich noch mal kurz vor. Also genau, ich arbeite eben auch in diesem ganzen Themenfeld Hochsensitivität, aber auch mit einem Schwerpunkt auf der Hochbegabung aus psychologischer Sicht. Und dort ganz besonders mit Späterkannten. Und das sind nun mal häufig Frauen, weil das liegt schon in der Natur der Sache, dass diese einfach wesentlich seltener erkannt werden, also schon als Mädchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie richtig diagnostiziert, eingeordnet, entdeckt werden, das ist also auch wirklich belegt, dass die Chance, identifiziert zu werden als Mädchen, wesentlich geringer ist. Und deshalb gibt es natürlich auch wesentlich mehr späterkannte Frauen. Und dabei ist immer wieder bemerkenswert, was für Konsequenzen, was für Folgen dieses ganze Nichtwissen oder eben auch vielleicht nicht so den realistischen, authentischen Blick auf sich selbst und die eigenen Fähigkeiten habend, was das mit dem Selbstwertgefühl, der Selbstkonstruktion und diesem ganzen Gefühl von sich in der Welt bewegen, was das eigentlich über all die Jahre so macht. Mhm. Da wollen wir heute auch so ein bisschen hingucken, ne? Dass wir einmal so ein bisschen das Phänomen uns anschauen. Also wie ist es überhaupt so? Geschlechtsunterschiede, Begabung, Hochbegabung, Intelligenz. Und dafür muss man einfach auch immer ein bisschen diesen historischen Blick mit reinnehmen. Also der lohnt sich einfach total, weil wir dann ganz schnell merken, dass wir da in einen Bereich kommen. Ja, ich nehme jetzt durchaus mal den Begriff Feminismus in den Mund, wo wir uns eben auch auf ganz grundsätzlichen Frauenrechtsthemen, Unterdrückungsthemen und ja, historischen Perspektiven auf Geschlechterrollen einfach bewegen.
Ja, ja. Ah ja, ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ja, tatsächlich. Ich hab so das Gefühl, was sicherlich vielleicht auch schon auch mit mir persönlich zu tun haben mag und mein ja, Gefühl doch ist, dass es darüber hinausgeht, dass es gerade ein Thema ist, bei dem es ganz wichtig ist, dass wir uns dem zuwenden. Aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Blickwinkeln, aber dass es, oder dass es sich auch ja fast schon wie aufbäumt und zeigt. So.
Ja. Kraftvolles Bild. Ja, ja. Das merken wir ja auch, ne, dass wir natürlich ganz aktuell und seit einiger Zeit, dass wir diese ganz harte Trennung zwischen den Geschlechtern ja bis hin in den Alltag tatsächlich gar nicht mehr so leben können. Ne? Das beginnt bei der Gender-Debatte und endet bei ja der immer größeren Sichtbarkeit der queeren Community. Und da ist ja unglaublich viel los, was ja weibliche, männliche, maskuline, feminine Geschlechtsstereotypen und Schubladen und sowas angeht. Und trotzdem tragen wir ein gewisses Erbe mit uns. Und ich denke, das ist das, was sehr stark ins Bewusstsein gespült wird seit einiger Zeit und wo du dieses Bild aufbäumen benutzt. Das kann man nicht mehr weggucken oder wegschieben.
Ja, und vor allem, und da bin ich auch gespannt und das wird sich sicherlich auch irgendwie auch in diesem Gespräch verbinden, ist nämlich auch die Qualitäten wieder zu erkennen und anzuerkennen, die mit dem Männlichen und dem Weiblichen in seiner ursprünglichen Form einhergehen und das wieder so ja auch zu integrieren für uns persönlich. Und ich sehe da auch für uns als Menschen gesellschaftlich betrachtet einfach eine ganz wichtige Aufgabe der aktuellen Zeit darin.
Oh ja.
Und was ich eben unglaublich spannend finde, wo ich so ein bisschen selber immer mehr so auf diese Fährte komme, wie hängt das eben auch zusammen mit dem, was wir als Hochsensitivität beschreiben und wie ist da die Geschichte zum Thema Unterdrückung? Weil ein Zusammenhang, den ich für mich auf jeden Fall sehe, ist, dass ich in den Gaben und oder auch in den Fähigkeiten und Stärken besonders feinfühliger, feinsinniger Menschen auch sehr viel von den weiblichen Aspekten und Qualitäten sehe. Und dass genau wir hier eben auch eine Geschichte haben, wo diese Qualitäten lange unterdrückt worden sind und die jetzt eben, ja, wo jetzt eben die Zeit gekommen ist, dass die raus wollen.
Ja, und diese sogenannten Qualitäten, wie du es nennst, das dürfen wir uns halt immer wieder vor Augen führen. Das sind letztendlich auch Konstrukte, kulturelle Konstrukte, ja. Also das sind ja keine biologischen Gegebenheiten unbedingt, sondern das, worum es jetzt auch in dieser Hochsensibilitäts-Hochbegabungsthematik geht, da sind letztendlich ja die gesellschaftlichen Auswüchse davon, sag ich mal so ein bisschen. Also alles das, was wir so als Fachbegriff unter Geschlechtsrollenidentität beziehen. Also das, was ich verinnerliche, was zu mir gehört, zu meinem Geschlecht, womit ich mich verbinde, das kreiert ja mein Selbstbild. Also wie darf ich sein? Wie werde ich wahrgenommen? Wie darf ich mich zeigen? Und ich glaube, dass, ja, das betrifft natürlich, weil wir jetzt den Fokus darauf legen, die sogenannten weiblichen Anteile ganz besonders in diesen Bereichen Hochsensibilität. Aber die männlichen ja nicht weniger, ne? Das merkt man, wenn man mit Männern sich unterhält. Ich habe ja gestern noch so ein bisschen in dein letztes Podcast-Gespräch mit Siom reingehört, wo sicherlich niemand in Frage stellen würde, dass du da mit einem hochsensitiven Mann gesprochen hast. Mhm. Und auch da eben an den Punkt zu kommen, diese Männlichkeit, diese männlichen Attribute irgendwie aufzubrechen, das ist erstmal geschlechterunabhängig. Aber klar, wir wollen jetzt ja auch so ein bisschen schauen, was hat das eigentlich mit historischer Unterdrückung oder jahrelangem nicht leben können oder der ja Bremsung oder Ausbremsung der Potenzialentfaltung letztendlich auch zu tun.
Ja, ja.
Und ich habe da erstmal jetzt so, vielleicht können wir mit so ein paar Fakten einsteigen. Ich habe nämlich was ganz Interessantes mitgebracht, weil ich in meinem Podcast jetzt auch des Öfteren mal die relativ aktuelle Studie von Christina Heil zitiert habe, die tatsächlich ja ganz aktuell ist, 2021. Und sie hat sich ja mit dem persönlichen Erleben von Begabung bei Hochbegabten beschäftigt. Erstmal unabhängig vom Geschlecht. Aber Frauen waren da schon deutlich überrepräsentiert in ihrer Untersuchung. Und was total interessant war, also die Merkmale, die sie so als Kernmerkmale rausgefunden hat, die kann ich gleich auch nochmal nennen. Aber sie hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass Frauen tatsächlich ihre begabungsbezogenen Erlebens- und Verhaltensmerkmale stärker als Ressource erleben. Also dass sie dieses Gefühl haben, dass es eigentlich eine Stärke ist, dass ich zum Beispiel sehr intensiv fühle, dass ich sehr hochsensibel bin, dass ich ja so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe, dass ich ja irgendwie dieses Feine und ja Emotionale in mir trage, dass sie das, wenn sie ja auch mit anderen, die ähnlich unterwegs sind, sag ich mal, oder ähnlich in Kontakt zu sich stehen, das als ganz klare Ressource erkennen und weniger als Belastung. Mhm. Das fand ich irgendwie schon mal sehr ermutigend, also so im Sinne von Bewusstheit. Mhm. Ja, und darüber hinaus ist es schon auch interessant, Frauen sind also tatsächlich, wenn es um die persönliche Entwicklung geht, doch häufiger die, die so im sprachlichen Bereich irgendwie ja früher Fähigkeiten erwerben, die irgendwie da auch besonders auffallen, wohingegen Männer eben so in diesen klassisch stereotypen mathematischen räumlichen Tests irgendwie besser absteigen. Mhm. Aber auch da wissen wir nicht so richtig, ist das jetzt endlich, weil das wirklich eine genetische Disposition ist? Also können Männer jetzt tatsächlich in den Mathe-Tests besser abschneiden? Oder ist das, weil die ein entsprechendes Selbstkonstrukt in sich tragen und dieses berühmte ja, Klischee dadurch bedient wird, dass sie eben gut sind und Mädchen eben ja mehr so im sprachlichen, künstlerischen, emotionalen Ausdruck. Man kann das letztendlich nicht beantworten, wo genau das herkommt. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn wir auf die reinen Fakten schauen, es gibt keinerlei Hinweise, dass es irgendeine Art von Unterschied gibt in der Intelligenzausprägung, in der Hochbegabungsausprägung zwischen den Geschlechtern. Also man kann nicht sagen, irgendwie Männer sind generell intelligenter oder Frauen sind intelligenter, sondern es ist tatsächlich gleich verteilt. Und die Art und Weise, wie sich das ausdrückt, ist natürlich interindividuell hochgradig unterschiedlich.
Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Absolut.
Also was ich sehr erinnere aus meinem Psychologiestudium, vor allem aus dem Bereich der Diagnostik, ist der Satz, Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst.
Ja, und wenn du dir jetzt vorstellst, dass Mädchen gar nicht erst in die Situation kommen, dass ein Intelligenztest mit ihnen gemacht wird,
aha,
weil gar nicht die Idee entsteht, dass da irgendwas in die Richtung, ja, ich benutze jetzt mal das Wort extrem oder stark ausgeprägt sein könnte, dann ist ja auch wieder so logisch, warum nur wenige erkannt werden. Also die Mädchen, die in der Schule, sag ich mal, hochbegabt anwesend sind, durchlaufen, die fallen einfach durch den Radar häufig, weil die haben eher so dieses Anpassende, sich irgendwie so passend machen, dass es irgendwie nicht auffällt. Die ziehen sich im Zweifel sogar eher zurück und internalisieren mehr, ne, dass es dann wirklich auch vielleicht zu ja, depressiven Verstimmungen, Ängsten und solchen Geschichten kommt. Und bei den Jungs, die dann eher so ins Externalisierende gehen, also ihre Unzufriedenheit durch, ja, ich meine, das bedient jetzt auch wieder ein bisschen Klischees, was ich hier erzähle, aber das sind halt auch so Erfahrungswerte, ne? Deshalb kommen mhm. häufig diese ADHS-Fehldiagnosen zustande und so weiter, die dann eben, ja, eher oppositionell werden, eher störend. Da kommt man halt als Lehrer, als Eltern eher mal so auf die Idee zu überlegen, was könnte da los sein? Und ach, ich habe doch mal gehört, dass wenn hochbegabte Kinder irgendwie unzufrieden sind oder gelangweilt sind, dann kann das sich so äußern. Also schicken wir den mal zum Test.
Ja.
Und es ist wirklich so, ich habe hier noch so eine Studie auch gefunden aus dem Jahr 2004, aus den USA zwar, aber ich denke, das kann man schon übertragen, dass ja so ungefähr bis zum dritten Schuljahr Jungs und Mädchen noch gleich häufig ungefähr so in Förderprogramme geschickt werden in Schulen. Ne? Also es gibt ja so spezifische Programme, die dann spezielle Bereiche irgendwie besonders fördern. Und ab dem Highschool-Jahr fängt sich das an, drastisch auseinanderzuentwickeln. Da werden nur noch 30% Mädchen überhaupt in Fördermaßnahmen geschickt. Und das geht so weiter bis hin, ja, zu Nobelpreisträgern, sag ich mal, wo dann die Frauenquote massiv unterrepräsentiert ist und es irgendwie nur noch, ja, ich glaube so 15% oder so weiblichen Anteil gibt. Und es scheint also wirklich so zu sein, dass sich diese Tendenz, dass weibliche Begabung sich ausdrücken kann, Potenzial sich entfaltet, gefördert wird und so weiter, das scheint sich eben mit zunehmendem Lebensalter, Lebensphasen irgendwie gebremst zu werden. Da ist natürlich immer wieder die Frage, ist das ein strukturelles Problem? Also liegt das jetzt wirklich irgendwie an einer immer noch vorherrschenden männlichen Dominanz? Oder, und das sagen auch einige Autoren, und das würde ich so aus meiner ja, beraterischen und therapeutischen Tätigkeit auch so ein bisschen bestätigen, bremsen sie sich vielleicht auch selber ein bisschen aus ab einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Was ja wieder mit sehr tief verankerten Selbststrukturen zu tun hätte, die so in die Richtung gehen, sich selber nichts zuzutrauen.
Ja, das und sehr wahrscheinlich ist es ja wahrscheinlich, also ist es ja auch nicht unbedingt nur das eine oder das andere, ja, sondern so wie oft ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Und ich finde aber diesen Punkt mit dem, inwiefern ist es eben auch das selber Ausbremsen, insofern sehr, sehr wichtig, uns klar zu machen, wie groß der Einfluss ist von Prägung, Erfahrungsprägung, die wir haben. Also das heißt, wenn ich für mich abgespeichert habe, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht oder ich bin unsportlich, ich kann Mathe nicht. Das und was, und die Liste könnten wir jetzt natürlich noch weitermachen, aber dass ich quasi, wenn wir mal an die Schule denken, und ich habe verschiedene, und ich nur mal so als Vorstellung, ich habe jetzt, sagen wir einfach mal, 10 Kinder, die sind alle exakt gleich in von ihrer Grundintelligenz mit Mathematik umzugehen. Ja. Einfach mal so als Beispiel jetzt. Und worin sie sich aber unterscheiden, ist ihr Bild über sich selbst im Sinne von, oder wie wir auch aus der Psychologie sagen können, ihrer Selbstwirksamkeit, nämlich die Überzeugung, kann ich das gut bewältigen oder nicht? Und es werden diejenigen deutlich besser abschneiden, die mit der Haltung reingehen von, ja, ich kann das. Absolut. Und das ist einfach sehr, also sich das wirklich klar zu machen, wie sehr uns diese Annahme auf Basis der Erfahrung, die wir gemacht haben, in unserem Potenzial hemmt. Also das sehen wir ja auch umgekehrt dann, wenn das dann aufbrechen darf oder wir das erkennen und uns da entwickeln, was dann auf einmal was da für eine Intelligenz sich zeigt und rausströmt, weil es nicht mehr zurückgehalten wird von den Ängsten, von dem, worin es eben gebunden war. Und das finde ich deswegen ganz, ganz wichtigen und wertvollen Punkt, das auf jeden Fall mit anzuschauen. Ne? Natürlich gerne neben den anderen Sachen.
Ja, und das ist auch genau der Punkt, den du da jetzt so super auf den Punkt gebracht hast, wo wir auch an diesem Thema sind, dieser ja, Transgenerationalität. Also wo wir wirklich ja nicht nur die Geschichte unserer eigenen Mütter, sondern auch die der Großmütter, wo man so sehen kann, dass das pflanzt sich sofort und es ist eigentlich, ja, immer so, ich kann jetzt keine Zahlen sagen, aber die allermeisten späterkannten hochbegabten Frauen, mit denen ich so zu tun habe oder mit denen ich auch arbeite, die haben alle diese Linie, naja, ich glaube, bei meiner Mama, da war eigentlich auch ganz, ganz schön viel, aber gut, das war ja damals nicht so und die wurden ja auch nicht so gefördert und das war nie Thema und die hatte dann ja auch das Haus und die Kinder. Also auch wirklich zu verstehen, das hat nicht nur mit mir selbst zu tun, sondern eben mit meiner Geschichte als Frau in unterschiedlichen, ja, Zeitgeistern, gesellschaftlichen Bedingungslagen. Und da spielt natürlich dann auch, ja, beispielsweise der Zweite Weltkrieg und die ganze Nachkriegszeit, das spielt auch alles eine Riesenrolle, wenn wir wirklich explizit über Hochbegabung sprechen, weil dem ganzen Thema natürlich auch immer diese gewisse, ja, ich nenne es jetzt mal Elitenangst innewohnt, wo wir einfach auch ein ganz fieses Erbe mit uns rumtragen, weil ja die ganze Nazi-Zeit im Grunde auch durchgängig geprägt war durch so eine Art, ja, also Anti-Intellektualismus, also alles, was irgendwie so nach Potenzial, also das, was heute so diese Persönlichkeitsentwicklungsszene ausmacht, ne, Potenzial entfalten, sich selber finden. Das war ja alles ausgerichtet auf diese Elitenförderung für den Führer.
Ja.
Das hatte natürlich nichts mit individuellem Entwicklungspotenzial zu tun, sondern mit einer kollektiven Kaderschmiede, wenn man so will, ne? Also Gleichschaltung um. Und das ist natürlich, es gab ja auch diese Elite-Schulen tatsächlich, also wo ein Heranzüchten im Grunde stattgefunden hat. Und das ist für uns ein Erbe, unvoreingenommen mit dem Thema Hochbegabung oder Elite umzugehen, ist im Grunde nicht möglich. Mhm. Ich kann mich übrigens auch total gut erinnern, in der Zeit, als ich studierte, in Bochum war das ja, da ging es immer um die Debatte, ob die Uni zur Elite-Uni benannt oder ernannt werden soll. Ich weiß selber noch für mich, was für komische Empfindungen das ausgelöst hat. Dass ich immer dachte, dann gehst du auf eine Elite und ach du lieber Himmel. Ne? So ganz ablehnend, ganz destruktiv. Und ja, auch da, ne? Also wie viele Eltern sind erstmal komplett überfordert, wenn eine Hochbegabung vom eigenen Kind im Raum steht, weil sie einfach nicht wollen, dass andere sie jetzt, also dass andere denken, sie würden sich für was Besseres halten.
Ja.
Es ist eine unglaubliche Stigmatisierungsangst damit verbunden und auch das kann man wirklich in historische Kontexte einbetten. Ne? Und natürlich auch dieses ganze Erziehungsverständnis, was irgendwie dann auch in den Nachkriegszeiten und so einfach da war, ja. Ne? Also um Begabtenförderung hat sich da wirklich keiner Gedanken gemacht. Also da ging es ja ums Überleben, um Wiederaufbau, sodass wir eigentlich sagen können, jetzt sind wir eigentlich in einer Zeit angelangt oder in einer Phase, ja, es ist auch ein gewisses Privileg, dass wir uns dem jetzt zuwenden können sozusagen. Ja. Das bedeutet ja, dass alle anderen Ebenen sozusagen gesättigt und erstmal da sind. Aber nicht nur, also es ist auch nicht nur ein Privileg und das hast du so schön auch am Anfang gesagt, es ist auch eine Notwendigkeit, weil wir brauchen diese intelligenten Frauen.
Ja.
Ich werde jetzt mal ganz
ja. Groß.
Ja. Die ja. Aufgaben, die zu bewältigen sind, die Lösungen, die wir brauchen, um die Probleme der Menschheit in den Griff zu kriegen. Es braucht einfach, ja, diese Frauen im besten Fall in Zusammenarbeit mit den Männern, aber wir brauchen sie. Wir müssen sie erkennen und wir müssen sie vor allen Dingen mit einem gesunden Selbstwertgefühl ausstatten, dass sie nicht wie unsere Vorfahren und wie wir, die sich gerade schmerzlich daraus befreien, eben in dieser Falle landen, dass sie meinen, nichts zu können und dumm zu sein.
Ja, was für ein Kontrast,
Wort
oder?
Zum Sonntag, oder?
Ja, also weil ich, also hier Gänsehaut pur, weil der Kontrast, ne, das da haben wir und es ist so wertvoll und auch so wichtig, da genau in die Geschichte auch reinzuschauen, ne, weil ich finde das ganz ja kraftvoll von Erbe zu sprechen, weil das ist das, also ich erwähnte jetzt ja gerade selber eben so Erfahrungen, die haben wir meistens vielleicht noch am ehesten auf dem Schirm, ne? Wie war meine eigene Schulzeit? So, ich kenne wenige, die das ganzheitlich genießen konnten. Und ganz im Gegenteil. Und das ist ein wichtiger Teil, aber es geht eben noch so, es geht weiter, es geht tiefer. Sowohl was die Ressourcen natürlich nachher auch angeht, aber auch vor allem, was das angeht, wie wir jetzt hier und heute auf bestimmte Dinge innerlich und damit auch äußerlich reagieren, wie unsere Resonanz darauf ist. Und ja, wow, was für ein Kontrast, dass wir, und das finde ich einfach wichtig, dass wir das erkennen, dass wir das sehen als Schritt, dass wir an einem Punkt gerade sind, in einer Phase, wo wir, da gehe ich total mit, die intelligenten Frauen in ihrer Kraft brauchen. Und der Kontrast ist, dass diese intelligenten Frauen häufig die sind, die sich für dumm halten.
Ja.
Wow! Also,
ja. Und die, wenn sie von ihrer eigenen Hochbegabung erfahren, auch wirklich erstmal in eine tiefe Krise stürzen, weil diese Diskrepanz, die wir jetzt hier so rausgearbeitet haben, die fühlen die natürlich in einer Intensität, ja, die erstmal schwer zu bewältigen ist. Also da entstehen auch nicht selten erstmal ganz schwere Krisenzustände, das erstmal zu integrieren und mal in seinem Selbstbild klarzukriegen, ja, Moment. Und das hat jetzt nichts mit, jetzt kann sie sich endlich für was Besseres halten oder die kompensiert das gerade narzisstisch, weil das ja jetzt ihren Selbstwert bedient oder so. Ja, sicherlich, natürlich, man bekommt die Chance, sich selber anders wahrzunehmen. Das hat auch ein bisschen was mit Narzissmus zu tun, weil man natürlich diese Selbstannahme, es geht um Selbstwert, ne? Also Narzissmus bedeutet den Selbstwert betreffend, betone ich immer wieder, hat nichts mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zu tun.
Und was aber eben sehr häufig die Angst ist, ne? Die genau, die genau angeht, ne? Oh mein Gott, jetzt, also was bei mir da auch persönlich, aber könnte ich mir vorstellen, dass das für viele so ist, dieses Thema, was ja auch weit in die Geschichte zurückgeht, der Ausgrenzung. Also dieses, wenn ich den Teil von mir annehme, dann zahle ich dafür, dass ich ausgegrenzt werde.
Absolut. Wir könnten jetzt wunderbar zu dem Punkt Hysterie und Hexenverfolgung springen. Ich weiß aber nicht, ob das nicht, wir lassen das, glaube ich, erstmal.
Aber es ist ja als Impuls, also, aber das ist genau die Energie, die da finde ich mit, also als Angst, ne, was dann halt irgendwie hochkommen kann, absolut, zumindest.
Ja. Die hysterischen Frauen waren die, die irgendwie unbequem waren.
Ja.
Das waren die, die irgendwie widersprüchlich waren, die irgendwie nicht passten und auch hochgradig interessant, da verweise ich jetzt an der Stelle gerne auf das Buch, was man unbedingt zu dem Thema lesen sollte, von Andrea Brackmann über extrem begabt. Also da ist auch ein ganzes Kapitel über geniale Frauen eben drin, wo sie, wenn man sich wirklich mal mit Biografien beschäftigt, auch nochmal darauf hinweist, das kennen wir auch aus Filmen, dass häufig ja Schwestern oder Partnerinnen von ganz berühmten Genies, also Genies sind ja meistens die Männer, ne? Dass sich häufig beobachten lässt, dass die ebenso begabt waren, ja? Und dass die zum Beispiel Albert Einstein, ja? Die Frau von Albert Einstein, ich habe mal einen Film über Albert Einstein, eine Verfilmung gesehen. Ich hatte den Namen von der Frau bisher noch nie gehört. Im Grunde hat die dem zugearbeitet, ne? Pablo Picasso hatte so eine Frau, Charles Darwin, die Schwester von Mozart. Ja, und alle diese Frauen, die waren sicherlich nicht weniger begabt, galten aber später als psychisch krank. Mhm. Ja?
Ja, weil wegen unbequem unter anderem, ne?
Ja, und alleine ja, aus diesen inneren Konflikten, die sich für diese Frauen auch ergeben haben mussten. Ja, also, oder wenn man mal Bücher oder Romane liest über, das ist gerade ein Spiegel-Bestseller, und eine Chemikerin, Elisabeth Zott. Wir können das auch noch alles in die Shownotes schreiben.
Wollte ich gerade sagen, wir können ja genau, so ein bisschen die Bücher, die wir erwähnen, danach nochmal zusammensammeln, dann muss jetzt keiner.
Das ist ganz wertvoll, sich in diese Geschichten mal einzudenken und einzufühlen, weil einfach immer diese unglaublichen Konflikte deutlich werden, die Frauen innerlich aushalten mussten. Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, teilweise eben auch noch müssen. Denn es ist ja so, Henrike, wollen die Menschen Familien gründen, wollen die Frauen wollen auch Kinder kriegen und sie, auch das erlebe ich nicht selten, erwachen auf einmal in einer familiären Rollenaufteilung, in der sie eigentlich nie geglaubt hätten, dass man da heutzutage noch landen kann. Aber solange Frauen Kinder kriegen werden, werden sie in einer gewissen Art und Weise immer auch ein Stück weit ausgebremst werden, was ihre eigene Potenzialentfaltung geht. Es sei denn, sie sind so unglaublich weltoffen, führen andere Modelle oder leben andere Modelle. Das soll jetzt hier aber nicht Thema sein. Aber wir sind ja inzwischen so, Frauen können ja durchaus, ne, nach oben kommen, in Führungsetagen landen. Es ist ja alles nicht unmöglich. Und sie dürfen studieren und promovieren. Aber wenn dann die Kinder kommen, dann, und das ist ganz häufig bei spät erkannten Frauen, die dann eben auch schon in dieser Familienrolle stecken, dann nochmal so ein doppelter Wumms. Oh, Doppelwumms. Ich wollte da unbedingt mal Doppelwumms in einer Podcast-Folge.
Yes!
Es ist nicht passiert. Die merken dann auf einmal, willkommen in den 50er Jahren. Jetzt sitze ich hier mit meinen Abschlüssen. Und genau, an der Stelle auch noch Katharina Fietze mit ihrem Buch Kluge Mädchen, Frauen entdecken ihre Hochbegabung, die sagt an einer Stelle im Schlusswort, das fand ich eigentlich so ganz gut zusammengefasst, für heutige hochbegabte Mädchen hält die Gegenwart zahlreiche weibliche Vorbilder bereit, Mittlerweile sind Frauen in der Öffentlichkeit stark präsent. Frauen sind in die meisten männlichen Domänen eingedrungen. Frauen haben Zugang zu hohen Positionen in Politik, Wirtschaft und den Medien und auch zunehmend Chance auf hochdotierte Jobs. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt dabei ein noch zu lösendes Problem. Mögen heutige hochbegabte Mädchen der Weg in eine erfolgreiche Zukunft glücken. Ja, also das Dilemma haben wir immer noch.
Ja.
Und auch da, ich spreche ja nicht viel über mich persönlich, aber da kann ich auch ein Lied von singen.
Ja. Ja, also auch hier, das passt für mich eben auch genau zu dieser Notwendigkeit oder zu dieser Hinwendung, ne, weil das ja eben einfach noch weitere Lösungen und neue Wege bedarf.
So. Ja.
Und dafür brauchen wir ja das Bewusstsein und vor allem auch, finde ich, so diese in Verbindung mit dem Selbstwert, mit der Selbstermächtigung, weil wenn du mich fragst, dann kommt das aus den Frauen heraus. Also wir setzen uns jetzt ja nicht hin und warten, dass es anders wird, sondern ich sehe uns als Frauen durchaus darin aufgefordert und gefragt, diese Wege zu gehen und auch zusammen.
Wir können es nicht alleine.
Ja.
Es braucht, also wie viele Frauen haben mit Schuldgefühlen zu kämpfen, wenn dann eben das Thema Betreuung, ne, wenn das präsent wäre und wenn sie relativ früh dann, weil sie eben nur so im Berufsleben bleiben können, müssen sie das Kind früh betreuen lassen. Und ja, hier braucht es einfach flexiblere Modelle, flexiblere Lösungen. Und es gibt ja nicht umsonst viele alternative Lebenskonzepte, wo sich in Gemeinschaften zusammengeschlossen wird, ne, wo auch dann doch auf einmal wieder zurückgezogen wird in die Nähe der Eltern etc. pp. Und an dem Punkt merken wir einfach immer wieder, wir können es nicht alleine, aber wir müssen es auch nicht alleine.
Mhm, ja.
Aber wir sind schon auf eine gewisse Art verpflichtet, uns ja unseren Potenzialen zuzuwenden, weil wir sie eben brauchen.
Mhm. Ja, und weil sie ja so oder so Teil von uns sind. Ne? Also ich sehe das immer so ein bisschen für mich als Bild. Ist es so, wenn ich diese Begabung in mir trage und ich eben darin nicht entdeckt worden bin, dann ist das ja meistens in der eigenen Wahrnehmung noch verdeckt. Und dann sehe ich das, wenn ich das irgendwie als Kreis habe oder so, da ist da die ganze Zeit ein Teil und der ist meistens ja sogar sehr groß, wir können jetzt sagen, im Schatten liegt oder der eben bedeckt ist und der ja da ist, um gelebt zu werden, sonst wäre er ja nicht da.
Absolut. Ja, und wenn dann so Dinge wie wirklich langjährige Unterforderungen oder eben durch dieses völlig verschobene Selbstbild eben auch diese massiven Selbstzweifeln zu solch starken Unsicherheiten beitragen, dann ist das tatsächlich auch eine Gesundheitsgefährdung, ganz platt gesagt. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dann eben auch eine psychische Erkrankung zu entwickeln, ist dann schon weitaus höher. Und ja. Gerade so in diesen ganzen, weil es einfach Stress bedeutet. Ne? Also immer so sozusagen gegen die eigene Natur zu leben und sich immer da so zu begrenzen und ja, das ist einfach ein großer Risikofaktor. Dazu habe ich noch einen ganz interessanten Schwenk. Ich glaube, das habe ich auch aus dem Buch von Andrea Brackmann rausgefunden. Das hat mich nämlich auch noch völlig umgehauen. Die hat nämlich noch den Zusammenhang hergestellt zwischen der Entwicklung oder der nach außen getragenen weiblichen Schönheitsideale, die in den Gesellschaften, in unseren westlichen so sich verändert haben. Und die hat tatsächlich, an einer Stelle schreibt sie, dass man beobachten kann, dass also mit Beginn dieser Epoche, also mit Beginn des 20. Jahrhunderts, wo Frauen eben mehr an Universitäten zugelassen wurden und eben ja mehr in diesen Unabhängigkeits- und in Anführungszeichen erfolgsdefinierten Bereichen so unterwegs waren, dass sich im gleichen Maße das weibliche Schönheitsideal gewandelt hat, in dem Sinne, dass der BMI von Frauen immer weiter herabgesetzt wurde, also das sogenannte Idealgewicht. Und sie verweist hier auf diese beiden Stereotypenbilder, der dummen, schönen und der hässlichen Intelligenten.
Wow.
Und ich musste sofort natürlich an Penny und Amy aus Big Bang Theory denken, die diese Klischees auch absolut bestätigen und ja, da auch nochmal die Rolle der Medien so passend darstellen. Und man wirklich sagen kann, dass in dem Maße, in dem Frauen eben in diese etablierten, ja, männlich dominierten Machtstrukturen vorgedrungen sind, haben Essstörungen unter Frauen epidemisch um sich gegriffen. Das ja. fand ich nochmal einen Zusammenhang, der da hergestellt wurde. Ja, hat mich auch nochmal kurz schlucken lassen. Also so ein bisschen als müsste man einen Preis jetzt dafür bezahlen.
Ja, ich glaube, den zahlen wir auch noch.
Ja, ich denke auch. Wir sind also im Moment in einer Übergangsphase.
Ja, die so wichtig ist, ne, und die von so großer Bedeutung ist und durch die wir, und es ist nicht die einzige Übergangsphase, die ich im Moment sehe, hier für uns als Menschen, aber eine der durchaus wichtigsten, dass wir auch dort durch müssen. Also wir können sie nicht überspringen, sondern wir müssen durchgehen. Also wir müssen auch nochmal durch den Schmerz durch, um ihn wirklich in die Heilung und in die Integration zu bringen, ne? Also auch gerade wenn wir in die Historie gucken, also das heißt, dass wir das einfach für uns auch kollektiv, ja, dass wir da nochmal durchgehen, damit wir dann wirklich in dieses Authentische reinkommen können.
Damit wir es an die nächste Generation weitergeben können. Ne?
Ja.
Ja, und da wären wir jetzt wahrscheinlich auch schon direkt so an diesem Punkt Ausblick oder ja, ich will es jetzt nicht Tipps nennen, aber Möglichkeiten. Und da würde ich einfach in ganz großen Lettern auf die Tafel schreiben, Früherkennung. Also je früher das Thema Hochbegabung in Familien einkehrt, umso besser. Die Mütter müssen sich schmerzhaft dann auch damit auseinandersetzen in den meisten Fällen und können dann aber, ja, ich sag mal, ja, ich will nicht das Wort Heilung benutzen, aber mit realistischem Selbstblick auch entsprechend ihren Töchtern begegnen und immer wieder auch auf, ja, bekannte, auf prominente Rollenmodelle verweisen von erfolgreichen, hochbegabten Frauen. Und ja, tatsächlich, wie du es auch schon gesagt hast, anerkennen, dass wir da im Moment noch in einer Übergangsphase sind.
Ja, und was ich dazu auch noch, so, was zumindest mir dazu so kommt, ist eben auch das Bild und so, wie wir es vorhin auch schon angesprochen haben, eben einer Linie, ne, was wir vielleicht auch als Ahn- oder Familienlinie ja auch beschreiben können, dass wir jetzt gerade in Bezug auf unser Gespräch oder auf dieses Thema eben in der Linie nach hinten blicken können, in die Historie, also unsere eigenen Eltern, Großeltern und wir haben auch unseren Platz auf dieser Linie und wir geben es eben auch weiter nach vorne, ne? Also das heißt, irgendwie sind wir ja auch alle auf dieser Linie zusammen dann. Absolut. Und jeder hat natürlich seine Geschichte darin. Also meine Urgroßmutter hat eine andere Geschichte, als ich sie habe. Und die Kinder meiner Kinder werden eine andere Geschichte haben, als ich sie habe. Und doch sind wir auf dieser Linie gemeinsam. Und dadurch ja doch irgendwie verbunden. Auch sehr verbunden. Ja. Und das finde ich immer auch nochmal so ein ganz schönes Bild, sich dessen bewusst zu sein und auch ein Stück weit anzunehmen und zu akzeptieren, was sicherlich ein bisschen leichter klingt, als es dann auch im Erleben vielleicht ist, aber das anzuerkennen, wo ich mich auf dieser Linie befinde und was ich dann, ja.
Mit dem Blick in die Vergangenheit auch einfach den Frauen ganz, ganz großen Respekt auch zu zollen, denn es ist natürlich klar, wenn wir uns auch mit unseren Müttern, mit unseren Großmüttern auseinandersetzen, da gibt es natürlich auch viele Phasen der Wut, des Verdrusses, des sich nicht gesehen fühlens, nicht verstanden fühlens, aber unterm Strich eben vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen auch einfach einen ganz großen Respekt zu zollen vor dem, was eben in den historischen Kontexten eben so war. Und dann sowas wie, ja, seinen inneren Frieden tatsächlich auch damit zu machen. Ja, indem man den Platz auf dieser Linie erkennt, in sein Bewusstsein integriert und von da aus weiter agieren kann.
Ja. Ja.
Das Gefühl, das klingt so langsam nach Ende.
Ja,
ja. Wir haben jetzt so ein paar schöne Zusammenfassungen wirklich nochmal gefunden.
Genau, also Ende zumindest für diese, für dieses Gespräch, ne? Weil für mich klingt das von der Energie her auch sehr nach ein bisschen nach Anfang. Also wir haben zwar schon angefangen, aber Anfang eben das Bewusstsein immer mehr zu stärken, in welcher Phase wir da sind. Und vielleicht hast du dazu ein paar abschließende Worte an alle natürlich, aber auch gerne so vor allem an die Frauen, die uns gerade hören. Was sind so, ja, auch aus deiner Erfahrung als Beraterin, therapeutischen Kontext heraus, so was kann ich denn tun, wenn das jetzt mich berührt und resoniert mit mir?
Ja, bring den Mut auf, hinzusehen. Bring gleichzeitig die Demut mit, auch zurückzublicken und anzuerkennen, welches Erbe mit diesem Thema verbunden ist, was alles damit einhergeht. Versuche, die große Dimension dieses Themas und die weiten Verzweigungen, die es einreicht, nicht auf deine alleinigen Schultern zu packen. Du musst nicht alleine die Welt retten. Die Verbindung, das Miteinander, der Austausch ist heute wirklich gut möglich. Wir sind alle irgendwie miteinander vernetzt. Und ja, gib dich auf die Reise. Es ist nicht einfach, es ist auch meiner Meinung nach nicht mit einem gewissen Ende verbunden. Aber, und ja, vielleicht, ich schaue hier gerade über meine Zitate, die ich noch rausgesucht habe. Jaffe hat in seinem Buch über geniale Frauen noch mal gut auf den Punkt gebracht, was dieses Erbe ist, was wir mit uns tragen. In zum Teil faszinierender Kombination aus Innovation, Exzentrizität, Sensibilität und praktischer Veranlagung erfanden Frauen alle möglichen Dinge. Und sie hätten sich, wie ihre männlichen Zeitgenossen, vom Taumel der Technikbegeisterung des 19. Jahrhunderts noch weit mehr mitreißen lassen, wenn ihnen zu deren Domänen Zugang gewährt worden wäre. Für dir vom Augen, die Kernphysikerin Lise Meitner war 48 Mal für den Nobelpreis nominiert und sie hat ihn aber nie erhalten.
Ja.
Ich würde sagen, wir lassen das mal so stehen.
Genau, also ja, wir lassen das so stehen und wirken. Und ich danke dir, liebe Britta, für dieses Gespräch, für deine, für dein Wissen, was du mit eingebracht hast. Und ich habe ja das Gefühl, dass das ganz, ja, wie ich schon vorhin sagte, ganz, ganz wichtig ist, dass wir da ja auch gemeinsam den Mut aufbringen und uns diesen Themen öffnen.
Ja, danke dir auch für deine Offenheit, dein Hand ausstrecken und deinen gemeinsamen Blick, den wir auf das Thema gerichtet haben. Ging schnell rum.
Ja, vielen, vielen Dank.
Gerne wieder.
Ja, sehr gerne.
Mach's gut.
Ja, du auch.
Tschüss.